soweit.
Der Sportpodcast.
Der Sportpodcast. Ja. Auch Sport wird hier besprochen, das stimmt. Der Podcast, der sich mit all den Gedanken rund um Wein befasst, kuratiert, moderiert und besprochen vom sensationellen Silvio Nietzsche, der gerade ein Glas schwenkt mit einem blubbernden Getränk. Und denn das ist heute unser Thema. Mein Name ist Lars Fischer. Und wir dürfen uns heute einer großen Leidenschaft oder einer meiner großen Leidenschaften widmen, nämlich dem Champagner.
Dir zu Ehren, mitgebracht, eingeschenkt und in einem und wahrscheinlich
Moment
auch für,
mal.
Das machst du dann, in einem für dich, glaube ich, sehr ungewöhnlichen Glas, in etwas größerem Glas, das ist ja, glaube ich, auch so ein
Novum. Das ist jetzt meine Unterstellung. Das ist eine Unterstellung. Ich finde, ein großes Glas für den Champagner ist eine hervorragende Idee.
Ist aber auch erst eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren aufkam. Also wenn ich an meine Anfangszeit im aktiven Weintrinken zurückdenke, hat man dem Schaum Wein relativ wenig Platz zugesprochen.
Also auch furchtbar, die Champagnerflöte und diese ganz, ganz engen, dünnen, stieligen Teile, wo man...
Reduziert ihn nicht nur, sondern kastriert ihn
auch
in seiner totalen Aromkultur.
Denn in der Basis ist es ein geiler... Sollte der Champagner ein geiler Weißwein sein und den kann man ganz hervorragend, da kann man drin herumriechen und entdecken und machen und tun und muss ihn nicht in so einem dünnen, kleinen Flötchen verstecken.
Ich glaube, das ist aber auch so eine... eigentlich eine Erkenntnis, die man erst im Laufe der Jahre irgendwie erfährt, oder? Wenn man also über den eigentlichen Partygedanken hinweg trinken kann und den Schaumwein, den Champagner, den Sekt, den Cava, den Spumante, den Espumante, was auch immer, als Wein betrachtet. Und die Kohlensäure, die ja auch aromtragend und geschmacksöffnend ist, als Besonderheiten, als Aromträger.
Wobei ich tatsächlich das trennen würde. Also ich finde, der große, toll gemachte, auch Riesling-Sekt, ja, der mit viel Liebe behandelt wird, oder eben der Champagner, lässt sich jetzt mit dem ganz profanen Party Prosecco oder Cava, finde ich, nur bedingt vergleichen.
Und, ich würde es nie in einen Topf werfen. Das sind zwei total unterschiedliche. Das eine ist Party und ist leicht und luftig und ist halt irgendwie Swing am Strand. Und das andere ist halt kraftvoll große Oper.
Und dazu kommt, auch in Mode gekommen, auch später der Cremant. Der ist inzwischen ja auch so. Der hat sich da so ein bisschen unterm Champagner eingependelt, auch in der Beobachtung.
Das ist eine ganz andere Sache. Ich glaube, das wirfst du in einem Topf, aber eigentlich ist
es
eine ganz
so
andere Thematik.
Absolut, es geht mir so ein bisschen um die Wahrnehmung. Ich möchte nämlich auf eine Geschichte heraus, die mich in höchstem Maße unterhalten hat.
Dann sag doch, du willst was erzählen, brauchst du nicht versuchen,
Ich habe die charmante Bayern versucht.
Bei mir geht
übrigens ist auch in der Formel 1, ist ja der Champagner ersetzt, oder die ganze Motorsportveranstaltung ist der Champagner, die große Flasche, die man dort schwenkt. Mhm. Keine Ahnung, was ist das hier, Melchior, Balthasar oder
so. Achso, die Großflaschen, ja.
Die ganz große ist irgendwann, ist kein Champagner mehr. Da ist jetzt irgendwas anderes drin. Sei es Cremant oder sei es also irgendwas Blubberndes, aber also auf jeden Fall ist es kein Champagner mehr.
Und weil da gelabelt als Champagner?
Nein,
oder?
Nein, da steht
ich
auch drauf.
Ich weiß es nicht. Ich schaue kein Formel 1, leider.
Nee, ja, also gilt für die ganzen Großen. Ist ja bei der WRC oder sowas. Mhm. Wird ja immer, ne, das Schlussbild ist immer der Sieger mit der Flasche.
Und das warum
ist
kein nicht mehr?
Ja, es hat ja irgendwelche von wegen Verschwendung, trinkt eh keiner, was soll das und so weiter.
Die Diskussion. Weil sie danach noch gefahren sind.
Und dann finde ich... Sehr gut. worauf ich hinaus will, dass es gibt ja, es gibt die ganz großen, teuren Weine, aber der Champagner an sich steht für Luxus.
Weißt du warum? Also weißt du, warum der Champagner als solches ein Luxusgut ist? Oder schon immer war, seitdem er seit 200... Ich lasse dich gleich eine Geschichte erzählen, aber es war einer der gefährlichsten Berufe, die es vor 200 Jahren gab, weil die Flaschen halt ständig explodiert sind und die Todesrate so extrem hoch war.
Beim Champagner machen? Oder beim
Champagner
drehen?
Machen.
Oder
die beim Champagner machen, also innerhalb der Keller. Also war die weil das,
also an was
Glas,
man da?
Das Glasgut damals nicht so hochwertig war und durch den Druck sind die Flaschen explodiert.
Und dann haben die Scherben abgekriegt oder wie?
Nö, dann haben sie die im Kopf gehabt. Nicht nur ein Champagner im Kopf, sondern eben auch die Scherben dann irgendwann im Kopf.
Wie unangenehm.
Also einer der Gründe, und natürlich ist die Region Champagne so einer der problematischsten, weil sehr kühlklimatisch, mit Spätfrösten, mit...
Also mit, Verlustrate mit, quasi genau, so hoch,
relativ
deshalb
hoch.
So teuer.
30-40% mindestens. Ah, okay. Und das erklärt, warum neben dessen, dass die eigentliche Produktion sehr, sehr aufwendig ist und der weltweite Vertrieb eben sehr attraktiv ist, der Preis entsprechend attraktiv ist.
Ja, und es ist ja dieses erklärte Luxusgut, ne? Champagner empfangen heißt es ja, und was auch nicht immer mit Champagner, und wo Champagner dran steht, ist Luxus drin. Und ich habe das mal bei einem Empfang erlebt, Champagner empfangen mit ganz vielen aufgetakelten, hochgebrezelten Damen und Menschen. Und also es gab Champagner, Champagner wurde ausgeteilt. Mhm. Das war Gosset. Mhm.
Das ist ja kein schlechtes Haus eigentlich.
Also ich finde
eines der ältesten Handelshäuser.
Genau, ich finde den Gosset ganz toll. Das ist ein Champagner, den ich ziemlich geil finde, der aber eher sehr klassisch ist. Der, finde ich, sehr erdig, muffig daherkommt. Also ich mag das total. Und der nicht so der Everybody's Darling, Charming, wie heißen denn die Dinger hier? Eis, Moje, Rosé, irgendwas. Sondern der war sehr... sehr kernig, sage ich jetzt mal. Mhm. Und nicht, was man so einfach hintergluckert. Und alle waren total begierig. Also der Empfang ging los, der Kellner kam raus da mit seinem Tablett, mit den Gläsern. Alle rissen sie ihm aus den Händen. Und keiner hat es ausgetrunken. Alle standen so irgendwie da.
Das
war total lustig. Der weiß, glaube ich, nicht, dass wir was erwartet haben. Weil es ist eben nicht einfach, hinterzuschlürfendes Getränk war. Mhm. Das fand ich sehr, sehr amüsant. Es war meine Chance. Ich habe dann zugegriffen.
Die große Flasche zu nehmen.
Die Kellner standen dann bei mir. Also, ja, und ich finde überhaupt, dass der Champagner total verschätzt wird, weil er irgendwie nur um des Rufes wegen ganz oft gekauft und getrunken wird. Und ich finde, in erster Linie ist das also für mich erst, also im besten Fall ist der Champagner erstmal ein wahnsinnig geiler Weißwein, der dann eben auch noch blubbert. Und ich finde, das ist auch was, und das ist einer meiner ganz großen Lieblingsspeisenkombination, ist einfach so ein gebratenes Stück Fleisch, ein Filet oder irgend sowas. Aber ich brauche da nichts dazu, und mit so einem Champagner, der ja so ein bisschen, wo der Chardonnay vielleicht auch im Vordergrund steht, der kann super mit diesen Röstaromen. Das ist eines
fähig auch, ein Porno. Das ist ein Schaumwein, das ist ein Champagner, ein oftmals idealer Arounder ist. Also dann, wenn man nicht weiter weiß, wenn man verschiedene oder mehrere Gänge begleiten
wenn man nicht weiter möchte. Weiß, erstmal eine Flasche Champagner aufmachen. Ich glaube, dass das grundlegende richtige Ansatz ist. Ich weiß nicht.
Nein, als Arounder, wenn ich verschiedene oder mehrere Gänge begleiten möchte, ja, okay. Kann, darf, muss, dann ist ein Champagner durchaus.
Da kommt mit dem Röststoffaromen klar, ja. Der kommt aber auch mit dem Seafood klar, wenn er da irgendwie der...
Kann mit Säure bedingt arbeiten, was wenige Weißweine können, kann mit
kann auch mit Niere gut.
Mit sauren Elementen, also daher. ich greife gern zum Champagner, wenn man sich nicht explizit festlegen muss. Das stimmt, da bin ich bei dir. Ich mag aber eben auch gereifte Champagner. Und eins der größten Erlebnisse, die ich hatte, war, als ich in einem relativ großen Champagnerhaus dort in der Champagne zugegen war. Und die hatten Hauspersonal, das war großartig. Wirklichow war das. Dort auf dem Ansitz und...
Wie mein lieber Freund, darf ich einen Einwurf machen? Also ein sehr guter Freund von mir, im Gastronom, selbst Amerikaner, hat viel in Amerika gearbeitet, also ist jetzt hier, und der hat die Aussprachen der großen Champagnerhäuser mal so wiedergegeben, wie der Amerikaner das ausspricht. Mhm. Und da ist eben Veuve Clicquot, ist eben Five Clicquot. Oder ne, Meute Chanton. Kommt man auch nicht gleich drauf, was es ist.
Nicht unbedingt, ja. Im Gegenzug haben natürlich unser Käselieferant, der aus Frankreich kommt. Die Franzosen haben ja so eine ganz eigene Aussprache für die amerikanischen Begriffe. Und da wird aus der bekannten Sängerin ganz schnell Marie Carie. Und dann fährt man so einen Urlaub nach Miami. Und also im Gegenzug geht es genauso. Und das finde ich eigentlich ganz...
Aber Five Clicquot auf jeden Fall ist ziemlich weit vorne.
Es ist gut.
Ich habe dich unterbrochen. Du warst in eben jenem
Hause. Also es war so eins meiner größten Erlebnisse. Und da heraus resultierte von mir zum einen kleine Side-Story, der innige Wunsch, in so einem Haus mal tätig zu sein. Ich habe mich damals bei Virginie Tétanger beworben. und wollte da so der Hausbutler werden. Das, ich wurde nicht angenommen, wahrscheinlich, weil mein Französisch zu schlecht war. Wahrscheinlich auch nicht, weil ich zu bunt, nicht bunt genug angezogen war oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich dort ein prägendes Erlebnis. Es ist so ein dieser alten Adelsansitze.
Kann man so sagen.
Hat ein Hauspersonal, ich glaube, die Köchin war da seit geführten oder visuellen 80 Jahren tätig, der Butler auch. Und die kamen und haben eben die alten Jahrgangschampagner gebracht und haben diese karaffiert.
Oh, herrlich.
Also in die Karaffe gegeben, im großen Weißweinglas oder im großen eigentlich Rotweinglas. Damals war es auch noch nicht gang und gäbe, dass man eben für einen Weißwein große Gläser genommen hat. Ich war also von vorne bis hinten geflasht und habe gesehen, was eigentlich an Tiefe, an Charakter, an Opulenz, an Stoffigkeit, an Entwicklungsfähigkeit in so einem für mich damals in meinem Bewusstsein, ich war damals 22, Jahre existenten Weinbewusstsein stecken kann. Das hat mich so dermaßen auf außergewöhnlichste Weise beeindruckt. Und seit dem Tag bin ich eigentlich totaler Champagner-Fan. In allen Facetten. Aber eine gewisse Grundqualität sollte er haben. Und ich bin oftmals entweder bei großen Bekannten, also nicht großen vom Volumen, vom Produktionsvolumen, sondern teilweise schon gewissen Image-Champagner, die oftmals den Namen nicht ohne Grund haben, oder bei ganz kleinen Winzer-Champagnern hängen geblieben. Und da gibt es so unglaubliche viele Entdeckungen, eben auch im Preisbereich von 20, 25, 30 Euro zu machen. Also ein Champagner muss nicht teuer sein, ein Champagner muss nicht 50 oder 70 oder 100 Euro kosten, aber, und das finde ich dann eben besonders, es gibt eine gewisse Art und Klasse von Champagner, die unerreicht und einzigartig ist, und man hat bei wenigen Weinen in dieser Welt genau diese Situation, dass man sagt, das kann nur dieses Haus und kein anderes, sei es Krug, sei es Bollinger, um nur ein, zwei Namen zu nennen, das findet man sonst nirgends. Und das finde ich eben auch ist eine gewisse Einzigartigkeit. Man hat keine Region in der Welt, außer vielleicht Burgund, Champagne, Bordeaux, Import zu bringen, dass man so in der Breite und selbst als ungeübter Gaumen greifen und schmecken kann.
Also bin ich bei dir. Das ist, und ich möchte wirklich dafür werben, dass der Champagner kann auch ein sensationeller Essensbegleiter sein. Also der muss nicht nur als Aperitif oder alleinstehend, was sicherlich ihm auch genug Platz gibt, aber oder er sich den Platz auch nimmt, aber der geht super mit Essen und ist eine.
Du wiederholst dich und das mit Grund, ja. Und ich stimme dir da wirklich zu. Also es macht viel Spaß. Aber also
ich möchte dafür werben.
Ja, kannst du auch wirklich. Würde ich unterstreichen und würde es mit Leuchtbuchstaben auskleiden. Aber nicht nur der Champagner, sondern ich finde auch mittlerweile der deutsche Sekt. Es gibt so großartige Sektproduzenten. Also zum einen, weil sich viele Winzer auch beim Sekt engagieren und mittlerweile ganz tolle Winzersekte produzieren, als eben auch teilweise Sekthäuser, wie zum Beispiel Raumland. Es ist, wird großartig sein, was demnächst von aus dem Hause Christmann mit Mathieu Kaufmann, der eine Zeit lang bei Buhl tätig war, früher bei Bollinger tätig war, was dort zu erwarten ist. Also es gibt eine große Zukunft wieder für den deutschen Sekt.
Wobei, in Deutschland ist es dann doch eher der Riesling-Sekt oder eben der traubenorientiert, oder ist es dann, nähert sich das dem französischen Modell an?
Was ist das französische Modell für dich?
Das französische Modell ist das, also der Riesling-Sekt, also sprich eine Traube, und das französische Modell ist, das ist in der, was sind das, wie viele Rebsorten sind zugelassen? 7, 6... in der Regel sind es 3. Es ist der Pinot Noir, es ist der Chardonnay, und
Schwarzriesling, also Pinot Meunier. Zugelassen sind mehr, aber es sind die drei Hauptverwendeten. Für viele die ganz große Kunst ist ein Blanc de Blanc, ein reiner Chardonnay. Aber das ist dann Geschmackssache. Von dem her gibt es da ja eigentlich keine Abweichung zum Riesling-Sekt in dem Sinne, also mit den Modells verstehe ich nicht.
Also ist es denn, frage ich jetzt mal zurück, also ist es denn so, dass der, lass uns Agrapa nehmen, ist das eine einzige Traube da drin? Also eine einzige Sorte?
Ich glaube, wir verrennen uns da gerade ein wenig. Also ich finde, der deutsche Sekt hat insofern eine eigene Identität, dass er sich als deutscher Sekt herausschmecken lässt im Vergleich zum Franzosen. Und das beruht zum einen aufgrund von einer ganz eigenen stilistischen Philosophie, Also, dass ich geschmacklich andere Säurestrukturen, andere Kohlensäurewerte, andere Rebsorten verwende. Aber auch wenn ich ein Chardonnay, ähnlich wie beim Champagner, verwende, auch wenn ich eine Rebsorten-Cuvée, also auch mit Spätburgunder, mit Schwarzriesling praktiziere, was eben auch manche versuchsweise machen, schmecke ich den deutschen Sekt heraus. Und damit, finde ich, hat der deutsche Sekt seine Daseinsberechtigung, versucht eben kein Champagner mehr zu sein. Und ich denke an die Zeit vor 10, 15, 20 Jahren, als man sagte, oh, das ist ja fast ein Champagner, das ist ja eigentlich so ein K.O.-Kriterium, weil es ja dann eigentlich als minderwertiges Produkt dargestellt wird. Aber seitdem man ein ganz eigenes Geschmacksbild hat, ist er wieder eigenständig und ist wieder großartig.
Okay, da muss ich nicht verstecken, der deutsche Sekt. Sagst du, warum? Was ist denn, was ist überhaupt der große oder der entscheidende Unterschied zwischen dem deutschen Sekt und dem französischen Champagner? Okay, der Name Champagner, okay, alles klar, kommt aus der Champagne. So, und dann?
Das ist natürlich in Deutschland.
Die Machart ist doch die gleiche letztlich, oder?
Die Machart
ist reine Handwerk, wie produziere ich das?
Die Machart ist grundsätzlich die gleiche. Also du produzierst erstmal einen Grundwein. Dieser Grundwein,
der so anständig wie möglich sein sollte.
Ja, auch so klar und so rein wie möglich. Also einen der schwierigsten Dinge ist es, einen Grundwein für einen Schaumwein zu produzieren.
Warum?
Insofern, weil das spätere Produkt, was ich dann erzeuge, dadurch, dass die Kohlensäure ja ein Aromenträger ist und eine zweite Vergärung stattfindet, schmeckt der fertige Wein ungefähr 40 Mal so intensiv wie der eigentliche Grundwein. Und deswegen gibt es eben ganz
viele... Das heißt, der Basiswein, den kann man dann gar nicht trinken?
Das ist schon richtig hart und knochig. Also ich hatte teilweise
Basiswein... Da kann der Winzer sich nichts irgendwie für zu Hause abfüllen und sagen, ich...
Also das ist...
Das ist aber ein sehr zurückhaltendes Getränk.
Eine sehr harte Schule zu Hause. Also das ist dann ein toughes Programm, was er da absolvieren muss. Wenn du mal Grundweinverkostungen hast, dann ist das schon sehr grün, sehr kernig, sehr hart, sehr knochig. Und du musst schon so, als würdest du, hast du mal ein Fernglas genommen und das verkehrt rum genommen und da reingeguckt?
Ja, ist schon ein bisschen her.
Und genauso ist es letztlich dann eben bei dem Wein. Also du musst ganz in eine sehr konzentrierte und sehr differenzierte oder in einer sehr differenzierten Art denken, was aus diesem Wein mit einer zweiten Vergärung und dann eben letztlich mit getragen von der Kohlensäure mit einer gewissen Reife dann letztlich werden kann. Das, was in Deutschland oftmals zu finden ist, sind Rebsortenreine Sachen, wenn natürlich ganz viele Winzer hingehen und verschiedene Partien versekten lassen, teilweise von größeren oder von mobilen Versektern versekten lassen und wenige rein als Sektproduzenten auftreten oder agieren. Es gibt 2, 3 unter anderem Volker Raumland, dessen Töchter jetzt gerade das Ruder übernommen haben. Krack ist einer, der in der Pfalz sehr, sehr populär ist. Aus dem Hause Christmann erwächst gerade ein ganz neues, großes Sektgut, das sehr, sehr viel Potenzial zum Weltmaßstab hat. Also ganz wenige konzentrieren sich auf Sekt. Oftmals ist es ein Anführungszeichen Nebenprodukt, was aber mit einer ganz eigenen Liebe gelebt und gepflegt wird. Also da gibt es mittlerweile eine ganz, ganz eigene und ganz großartige Sektkultur. Und seitdem die Winzer es verstanden haben, einen deutschen Sekt, kein Champagner-ähnliches Produkt mehr zu produzieren, ist es großartig geworden. Also man hat versucht, ein eigenständiges Geschmacksbild zu implantieren. Da fragst du mich bestimmt gleich, was ist denn die Eigenständigkeit daran?
Also bisher quasi vorausschauend.
Frag mich mal.
Was ist denn das? Ehrlich gesagt kann ich die Frage nur wiederholen. Was ist denn das Eigene? Was ist denn das Spezielle?
Das Eigene ist, dass man es schafft, ähnlich wie in Frankreich, aber trotzdem deutsch-typisch eine Handschrift zu leben. Und eine Handschrift, die dem Weingut der Region, teilweise der Einzellage und vor allem der Rebsorte gewidmet ist. Und somit eine Wiedererkennbarkeit.
Wiedererkennbar. Okay, klar, aber das ist, ändert das in einer Art von Uniformität?
Zum einen, dass man ganz andere Säurewerte hat, dass man ganz andere Texturen und Strukturen in dem Wein hat, dass man andere Kohlensäurewerte hat, also einen ganz anderen Druckcharakter auch in Form der Kohlensäure. Und von dem her schmeckt ein Sekt, ich will es jetzt nicht zu technisch werden lassen, also schmeckt ein Sekt
anders als ein Champagner. Ist es ein bisschen, also man muss folgen können. Weil, nun ist aber die Preisgestaltung ja auch eine andere.
Eigentlich nicht.
Also ich habe schon das Gefühl, dass beim französischen Champagner hast du diese, also tolle, auch kleine Häuser, die sich so in dem Bereich von, ich sage jetzt mal, von 25 bis 50 Euro einpendeln.
Hast du in der Regel beim Sekt auch, wenn der handwerklich und aufwendig produziert wurde?
Aber dann hast du die doch namhafteren, oder das heißt, nein, namhaft ist das falsche Wort, sondern also die zumindest bekannteren oder die vielleicht auch einfach auch mehr Geld in PR stecken, größere Eventsponsoren etc., also wie ne, Mouillet, was auch immer.
Was den Preis dann auch erklärt?
Was den Preis erklärt, aber der dann irgendwie nach oben kaum Grenzen kennt. Ja, auch für einen relativ simplen Champagner, geschmacklich dann im Glas, ist es relativ einfach, da irgendwie einen Huni hinzulegen. Mhm. Also ist es wirklich nur PR oder was ist es?
Ist sehr, sehr, sehr viel PR und Prestige dabei. Also dass viele einfach auch beim Champagner den Namen trinken und wenig Geschmack trinken. Aber natürlich diese gesamte Marketingmaschinerie und das Gefühl.
Dann lass uns mal bei Rewe, Edeka und Co. durchs Regal reden. Da steht Pommery, da steht Mouillet, da steht vorhin besprochene Five Cliquet, Veuve Clicquot. Was steht da noch?
Aber würdest du beim Rewe Edeka dein Winzer Wein kaufen, dein Riesling Kabinett, den du dir...
Nee, würde ich da nicht kaufen, weil mir auch gar nicht einfallen würde, dass der da stehen
wenn
könnte.
Du jetzt aber so einen kleinen Produzenten, einen kleinen Champagnerproduzenten nimmst, dann produziert er vielleicht 60.000, 80.000 Flaschen. Das reicht für einen Durchschnittsverbrauch einer zweiköpfigen Familie, wenn die Kinder nicht mittrinken. Und das ist dann...
Moment, ganz kurz, wenn Ausschlusscharakter, die Kinder meinst du, also die 60.000 Flaschen reichen für uns zu Hause.
Ausschlusscharakter dann letztlich für große Marken. Also findest du sowas automatisch nicht bei großen Marken. Sprich, wenn ich jetzt bei einem Großhandel verkaufe oder bei einem Supermarkt verkaufe, brauche ich eine mindestens Flaschenliefermenge von vielleicht 150.000, 200.000 Flaschen.
Also worauf ich aber hinaus will, es ist, ich glaube, dass jedem, auch der muss kein Weinexperte sein, zum Thema Champagner fallen ihm halt so, keine Ahnung, 5 Marken ein.
Ja.
Ne, das hat die Champagner-Welt schon geschafft, dass es eine Marke dahinter gibt. Mhm. Wenn du sagst, okay, nimm mir mal 5 Marken oder Häuser zu Rotwein, da kriegt einer vielleicht noch so Rothschild raus und dann wird es schon dünne irgendwie, ja, oder keine Ahnung, vielleicht noch eins mehr, also das, ja, das wird schwer, also als etablierte Marke. Beim Champagner haben das irgendwie alle auf Tasche, komischerweise. Die finde ich auch in den super oder in den besseren Lebensmittelmärkten wieder. Kann ich die allesamt nicht trinken? Sind die so okay?
Ich denke,
also würdest du dir mit viel Freude zu Hause eine Flasche Pommery aufmachen?
Pommery wäre noch okay, aber nicht mit viel Freude.
Wie sieht es denn mit dem Mouillet aus?
Ja, schon schon schwieriger.
Wen haben wir noch, was so ein großes Haus ist?
Du trinkst halt eine gewisse Uniformität damit. Das ist,
total. Also ich finde...
Es ist ein Geschmacksmodell, was dort mit... Das ist natürlich, wenn ich zu Hause... Deswegen tue ich mich mit dem Zuhause so schwer. Wenn ich zu Hause Wein trinke, suche ich eine gewisse Individualität dabei und versuche mich in den Wein reinzudenken, mit dem Wein auseinanderzusetzen und irgendwas Besonderes in dem Wein zu finden. Und wenn ich dann eine zweite Flasche davon trinke, dann versuche ich eben eine neue Herausforderung dabei zu finden. Wenn ich jetzt eine Flasche Moët Chandon trinke, dann habe ich die schon mal getrunken und dann ist es irgendwann langweilig. Dann brauche ich mir da keinen Alkohol in den Kopf stellen.
Du machst auch Mouillet, kommt ja auch, findest du dann auch so in, sicherlich auch eher so in Hotels oder in Orten, wo viel Luxus auf einem gewissen Level zelebriert wird, wo die mit Jahrgängen und Special Editionen um die Ecke biegen. Ist das was das Geld wert ist oder klares Nein?
Das ist... schwierig, das darüber zu definieren, weil teilweise sehr, also wenn du sehr, sehr viel Wein produzierst, dann kannst du aus dieser Masse an Wein etwas Besonderes herausselektionieren. Das hast du ja teilweise bei, keine Ahnung, Gallo oder wie auch immer auch. Ja. Du hast da Massen von Wein und dann kannst du schon sagen, diese kleine Sonderselektion, die ist außergewöhnlich gut. Und von 100 Millionen Liter sind irgendwie 10 Liter bestimmt mehr als passabel. Die kann ich irgendwo anstellen, kann dann sagen, okay, die wird sonderprämiert. Und das hält natürlich in einer gewissen Form das Image hoch. So können auch große Champagnerhäuser hingehen, können sagen, da haben wir eine kleine Special-Selektion von irgendwas und das wird besonders prämiert oder wird besonders zur Verkostung preisgegeben oder bekommt ein besonderes Label. Und das ist dann okay, aber letztlich trage ich als Weinverbraucher, Konsument auch immer dieses große Ganze dabei, sowohl bei Gallo als auch bei Montchardon.
Also mir fällt es manchmal einfach wahnsinnig schwer, wenn du dann siehst, irgendwie eine Flasche Mouillet oder was auch immer, noch Vintage dazu rangeschrieben und dann steht da irgendwie 500 Euro daneben, dann tue ich mich einfach wahnsinnig schwer mit.
Ja, es kostet keine 500 Euro, es kostet dann vielleicht irgendwie 150 Euro oder wie auch immer in irgendeinem Lokal oder 100 Euro. Aber wie geht es dir dabei? Also es ist natürlich immer relativ schwierig, wenn du mich als jemand, der sich intensiv mit Wein beschäftigt, das ist so, als würdest du einen Designer fragen, wie sieht es bei H&M aus? Kann man die Sachen tragen? Letztlich ist das in irgendeinem Grund
ja auch Design. Ich glaube, dass in der Erlebniswelt, nun kauft auch H&M Designer ein und versucht dann irgendwie große Kampagnen zu machen. Das ist immer eine PR-Veranstaltung. Aber nichtsdestotrotz ist...
ist auch die Masse heruntergebrochen und so ist es beim Champagner auch.
PR.
Ja, es ist PR und so letztlich geschmacklich auf eine breite Masse heruntergebrochen, dass viele es irgendwie schmecken. Und es einem gewissen Geschmacksbild entspricht. Also trinkst du als gerne Weintrinker denn gerne Montchardon, Veuve Clicquot, Pommery, Tédanger?
Also den einzigen, den ich tatsächlich, der so irgendwie eine Basiserfrischung hat, ist der Pommery. Ansonsten tue ich mich mit dem Rest wahnsinnig schwer. Das sind trotzdem die Marken, die ausgegeben werden auf den typischen Empfängen, auf denen man eben so ist oder war. Und trinkt man, okay. Aber es ist nichts, was ich mir, also niemals, also ich habe mir tatsächlich, glaube ich, für meinen Kühlschrank noch niemals in meinem Leben eine von diesen Flaschen gekauft.
Ich finde, es ist eine gewisse Grundqualität, die dort dargeboten wird. Es wäre jetzt fatal, als Gefühl dieses Empfinden zu hinterlassen, es ist schlecht. Schlechter Wein ist es, glaube ich, nicht, aber es ist ein Massenprodukt. Es ist ein konfektioniertes Massenprodukt, was dort erzeugt wird mit einem gewissen Geschmacksansatz. Es ist keine Coca-Cola, so würde ich das auch nicht runterbrechen, sondern aber es ist kein Handwerk. Und das, was ich im Wein suche, vielleicht kann ich so ein bisschen darstellen, kann ich so ein bisschen hinrücken, das, was ich im Wein suche, ist Handwerk und Individualität und das haben diese Produkte nicht. Und dafür sind sie rein für die Weinqualität überteuert, überbezahlt, wenn man das an Geschmacksqualität letztlich nicht geboten bekommt. Aber wenn ich das ganze Große letztlich, also wenn ich die Formel-1-Veranstaltung dort auf dem Gaumen schmecken möchte, dann schmecke ich da. Also Party, Spaß,
Finde ich alles gar nicht so falsch. Wie auch immer, das Einzige, was man vielleicht noch festhalten kann, für den gleichen Preis, den eine Flasche der genannten im besseren Supermarkt kostet, kann man einen mega klasse Champagner aus weniger bekanntem Hause erwerben. Dafür möchten wir werben.
Das reimt sich. Die sind dann aber auch so ein bisschen anstrengender. Also das große Aber ist dabei, man muss sich dann mehr mit dem Schaumwein beschäftigen und ein wenig intensiver reinschmecken. Was ich vielleicht noch als kleinen Hardfact noch mit auf den Weg geben würde, wäre zum einen, dass Schaumwein, das Champagner nicht reifen muss. Also sobald der das Sektgut, das Champagnergut verlässt, ist er fertig und er kann reifen, wenn es ein besonderer Schaumwein ist, er muss aber auch nicht. Also er sollte möglichst schnell gedruckt werden, spricht der Kellermeister in einem Champagnergut, probiert den Grundwein, probiert die Flaschen und sobald die freigegeben werden, sind sie trinkfertig. Entgegen dem, was wir normalerweise beim Wein kennen, dass wir sagen, je länger er reift, umso besser wird er, gilt das beim Champagner nicht. Und eben, er sollte nicht zu eiskalt, möglichst nicht mit Eiswürfeln getrunken werden. Früchte sind vielleicht auch nicht so ganz so ideal, es sei denn, es geht wieder um den Partycharakter. Und die Gläser sollten vielleicht ein bisschen größer sein als üblicherweise.
Also bei Früchten gibt es eine Ausnahme, das sind Früchte aus dem Rumtopf. In diesem Sinne, wir hören uns das nächste Mal mit. Haben wir eine Idee, über was wir das nächste Mal sprechen wollen, Silvio?
Sollen wir es jetzt schon verraten?
Sollen wir Hoffnung geben? Lieber nicht. Wer weiß, was passiert. In diesem Sinne, geruhsame Nacht.